Zwei Nachrichten aus den vergangenen Tagen. Zwei Überschriften. Ein völliges Desaster für Tesla und Flaute im VW-Vorzeigewerk. Die Fabrik in Zwickau war das erste Autowerk Europas, das nur noch Elektroautos baut. Und jetzt herrscht dort Angst um die Zukunft. Und der Tesla-Aktionär fragt sich, wie es denn dort eigentlich weitergehen soll und insgesamt mit der Elektromobilität. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des The Economy Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen, Holger Appel, Chef unserer Technik- und Motorredaktion, zum Thema Elektroautos.
Ja, herzlich willkommen, Carsten.
Hallo, lieber Holger. Ja, genau. Mein Name ist Carsten Knob. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Alexander Armbruster ist im wohlverdienten Osterurlaub. Ich glaube, mit seinem Verbrenner, den ich auch noch fahre, lieber Holger. Und wenn irgendwann jetzt in einem halben Jahr bei mir die Frage ansteht, wann dieses Leasingfahrzeug dadurch ein neues ersetzt wird, ich weiß noch nicht, wirklich noch nicht, was ich dann eigentlich machen soll. Und zu Hause die Diskussion tendiert sehr stark in Richtung Verbrenner. Und deswegen wundert es mich überhaupt nicht, wenn man so liest, dass Analysten, um damit mal anzufangen, bei den jüngsten Tesla-Zahlen von, Zitat, einem Albtraumquartal und einem weiteres Zitat, völligen Desaster sprechen. Lass uns mal kurz da bleiben. Was ist denn da los?
Also bevor ich einen Ratschlag gebe, was die Familie als nächstes kaufen soll, die Frage kriege ich natürlich dauernd gestellt und ich kann sie auch nicht 100% beantworten. Ich glaube, da gibt es mehrere Antworten drauf. Was bei Tesla los ist, dieses Albtraumquartal, dieses Zitat stammt von einem Analysten, der sehr bullisch ist, wenn ich mich nicht irre, grundsätzlich für Tesla. Und man hat ja in den vergangenen Jahren auch nicht viel falsch gemacht, wenn man auf die Aktie zum Beispiel gesetzt hat. Vielleicht kommen da ein paar Sachen zusammen. Man darf nicht vergessen, das Auto ist mehr oder minder 10 Jahre unverändert am Markt. Vielleicht gehen denen auch irgendwann mal die Käufer aus. Die Konkurrenz wird härter.
Dazu also, vielleicht auch ein Auto, bisschen. Auto, damit meinst du jetzt, die haben ja keine riesige Produktpalette, aber meinst du jetzt das Model 3?
Ja, mehr oder minder das, genau. Model 3, von, okay, dem auch das, ja, Y ja abgewandelt, ja, ist. Ja. Und ja, jetzt haben sie diesen Pickup-Truck, den Cybertruck, den ein Kollege von uns kürzlich gefahren hat und sehr ernüchtert war über die schlechte Qualität des Autos. Das haben wir ja auch schon öfter früher mal gesagt, es ist kein besonders gutes Auto, aber es ist ein sehr gutes Elektroauto. Die Infrastruktur ist klasse, für bei Tesla besser als bei den anderen. Ich denke, das sind so Sachen, die man kennt. Die Tech-Werte sind ja allesamt ein bisschen unter Druck gewesen und Tesla hat jetzt dann, glaube ich, in 6 Monaten 30% an Wert verloren oder so, ist aber immer noch.
Andere Tech-Werte hingegen haben diese Flaute deutlich überwunden.
Nvidia.
Ja, ich weiß auch, was Meta, du raus willst. Und Microsoft und so. Ja, ja.
Ne, gut. Ja, ich werde ja hier nicht zum Tesla-Verteidiger werden, das erste Mal seit 10 Jahren.
Ja, viele Hörerinnen würden sich wahrscheinlich freuen und Hörer, wenn du das.
Also ich persönlich habe den Wert von Anfang an unterschätzt, habe nicht geglaubt, dass die jemals so eine Dynamik hingelegen werden, habe auch Elon Musk nicht so viel zugetraut, was er geschafft hat. Es steht ein Werk in Brandenburg. All das finde ich ziemlich beeindruckend aus heutiger Sicht und die werden sicherlich bald mal ein frisches Auto brauchen, um da wieder Schwung reinzukriegen.
Das ist aber noch nicht in Sicht. Ne?
Nein, das also, ist nicht in Sicht.
Musk spricht ja selber davon, dass er jetzt gerade zwischen zwei Wachstumswellen ist und sozusagen die neuen Autos, das dann die nächste Welle, aber die sind halt noch nicht da.
So ist es. Wir haben auch noch nichts gesehen. Wir kennen keine Zeichnungen. Es ist davon nichts am Horizont. Der ist ja auch immer mal für eine Überraschung gut, aber im Moment ist es nicht absehbar. Und insofern verliert Tesla im Moment an Boden. Das ist, glaube ich, so. Wir haben ja den aufkommenden chinesischen Hersteller BYD, Build Your Dreams, die Tesla mal eine Weile überholt haben. Im Absatz jetzt wieder nicht. In Deutschland liegt jetzt Volkswagen wieder vor Tesla und so. Das geht so ein bisschen hin und her. Aber insgesamt muss man ja sagen, dass die Elektromobilität nicht den Schwung aufnimmt, der von der Politik erhofft wurde und der von der Politik quasi auch verordnet worden ist. Und das ist ja das eigentliche Drama, dass die Leute mittlerweile merken, oder sagen wir es andersrum, dass die Leute, zu denen das Elektroauto gut passt, die es ja gibt, in deren Leben es gut passt, dass die wahrscheinlich schon eins haben. Und die anderen zögern und dass doch eine Menge Ernüchterung in den Markt eingekehrt ist und da wird die Politik sich ja bald was einfallen lassen müssen. Denn diese, was du auch vorgelesen hast, diese Meldungen aus der Industrie sind ja nichts anderes als Alarmmeldungen.
Nein, also wenn ich das nochmal mit Zahlen unterfüttern darf, wir wechseln jetzt von Amerika nach Deutschland, nämlich ins VW-Werk in Zwickau. 360.000 Elektroautos kann die Fabrik eigentlich produzieren. Im vergangenen Jahr liefen exakt 247.000 vom Band. Und der Kollege, der das Werk besucht hat, der liebe Christian Müskens, schreibt, dass es in diesem Jahr die Perspektive nicht besser aussieht. Und dass tatsächlich einige der Beschäftigten, die da befristet angestellt sind, wirklich jetzt auch schon Angst um ihre Arbeitsplätze haben.
Ja, und nicht nur dort, sondern auch in Emden zum Beispiel. Mhm. Das ist der VW-Fall, aber wir haben ja auch von Mercedes-Chef Ola Källenius kürzlich eine Kehrtwende vernommen. Ne, die volle Ausrichtung auf Elektromobilität ist, glaube ich, ziemlich Gas rausgenommen worden. Und da kam dann plötzlich der Satz, natürlich bauen wir auch weiter Verbrenner, solange sie gefragt werden. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil eigentlich hat in der ganzen Industrie jetzt über die letzten Jahre außer dem BMW-Chef Oliver Zipse sich keiner getraut, zu sagen, na, lasst uns mal lieber die Technologieoffenheit nach vorne schieben und wir müssen flexibel bleiben und wer weiß, wie das alles wird und es ist einigermaßen gefährlich, voll auf die Elektroautos zu setzen, wenn der Kunde nämlich nicht mitzieht, was er nicht tut. Ja. Und alle anderen schwenken so ein bisschen jetzt darauf ein und das ist eigentlich das, was einen wirklich beschäftigen muss.
Man hat so ein Gefühl der Irritation, wenn man in dem Markt unterwegs ist, auch weil man sich gerade wieder für irgendein Auto interessieren muss und dann geht man auf so eine Webseite von VW zum Beispiel und das ist so aufgebaut, wenn man da auf Modelle geht, dann sieht man zuerst unsere beliebtesten oder so. Und dann guckt man da drauf und das ist jetzt genau das Gefühl der Irritation und der Golf ist nicht dabei.
Ja.
Und dann denkst du dir, okay, dann klickst du jetzt mal auf die nächste Ebene und dann wird der Golf schon kommen. Und dann scrollst du und scrollst und dann ganz unten kommt irgendwann der Golf.
Also ich habe das, naja, ich glaube, die Sache ist ein bisschen anders gelagert. Du kannst, egal auf welche Konfigurationsseite du gehst, stehen oben die Elektroautos.
Ja, aber die Irritation.
Ja, aber die Industrie ist gezwungen, die machen das ja nicht, glaube ich, nicht aus voller Überzeugung, sondern sie machen es aus einem Grund. Wir haben eine Reduktion der CO2-Zahlen, die vorgegeben ist, die 2025 nochmal deutlich verschärft wird. Und alle haben Schwierigkeiten, in diese Flottengrenzwerte reinzulaufen. Und da drohen enorme Strafzahlungen hintendran. Das führt, wir wollen nicht immer nur über Volkswagen reden, aber das führt bei Volkswagen dazu, dass mir ein Manager letzte Woche gesagt hat, ehrlich gesagt müssten wir nächstes Jahr unsere Elektroautos verschenken, denn wir brauchen die doppelte Absatzmenge, sonst kommen wir mit diesen Werten nicht klar und laufen in Zahlungen rein, die aberwitzig sind. Und alleine die Überlegung, ja, auch wenn die das vielleicht nur so halb im Scherz oder halb ernst sagen, ist doch an Absurdität nicht zu überbieten.
Nein, aber das ist in der Tat, also ich war heute auch noch auf einer anderen Webseite, weil ich auch mal so ein bisschen gucken wollte, was eigentlich so die Preise sind. Zum Beispiel beim Wettbewerber Ford. Da weiß man ja, dass die sich entschieden haben, der Fiesta wird in Köln gar nicht mehr produziert, da ist schon ein Haken dran und in Saarlouis, wo der Focus herkommt, der ja also in Deutschland wird das manchmal unterschätzt, aber Ford ist in anderen europäischen Ländern ja durchaus größer, ein echtes europäisches Mittelklasse-Volumenmodell ist, der aber ja auch eingestellt wird und keinen Nachfolger bekommt. So, aber man hat das Gefühl, Ford möchte auch gar nicht, dass man ihn noch bestellt, weil der Einstiegspreis für einen Ford Focus ist 32.000 Euro und ein paar zerquetschte UPE. Ja, also Ford arbeitet zwar mit irgendwelchen eigenartigen Aktionspreisen auf der Seite, aber wenn ich jetzt ein Leasingnehmer bin, dann interessiert mich ja erstmal der UPE. Das ist ja die Basis, ne? Auch gerade für einen Dienstwagen und so. Und das fängt dann so nach der, als wenn Ford mir zurufen würde, kauf doch bitte diesen Verbrenner nicht.
Das ist natürlich an der Stelle ein Problem, weil die haben ja, glaube ich, auch sonst nicht so viel und in Köln.
Aber das ist auch ganz ähnlich dann wieder wie bei Volkswagen, wo dann irgendwo verschriemelt unten so ein Golf dann der tatsächlich ein bisschen billiger ist.
Ja, also angeboten also wird. Gut. Ja. Ich habe jetzt die Preisliste von Ford nicht im Kopf und soweit ich weiß, bauen die in Köln momentan gar kein Auto. Die haben
auch schon länger richtige
ja. Probleme. Ja. Aber also erstmal habe ich den Eindruck, Autos sind sowieso ziemlich teuer geworden. Ja. Also selbst wenn du in der Kompaktklasse unterwegs bist, das finde ich schon erschreckend.
Ja, also auch so ein Polo, der wird übrigens oben angezeigt.
Ja, ich habe der Polo kostet, glaube ich, so 22.000, ist ja vom Aussterben bedroht und der Golf dann so 27.000. So, und jetzt kommen wir zu unserem Thema ein bisschen zurück, der ID3, das ist dann die elektrische Größe, das Pendant kostet dann 40.000.
Ja.
So, und da weiß ich nicht, warum ab ich 40.000. da, ja, klar. Aber das ist ja immer ab.
Ja, ja.
So. Ne? Oder ein Opel Corsa elektrisch 35.000 Euro. Ich nehme mal an, da sind schon einige Leute zögerlich an der Stelle. Und jetzt will es der Moment, dass genau heute die Neuzulassungen reingekommen sind vom März. Und da haben wir einen Rückgang der batterieelektrischen Personenwagen um 29% gegenüber dem Vorjahresmonat. Im ersten Quartal Rückgang 14%.
Das liegt daran, dass die Förderung ausgelaufen ist?
Ja, wahrscheinlich auch das. Mhm. Aber die Industrie ist natürlich in höchster Alarmsituation und fordert genau das, nämlich neue Förderungen, neue Subventionen.
Du hattest das eben auch schon mal gesagt, der Staat muss irgendwas tun.
Nee, muss er nicht.
Ja, nee, genau. Ich korrigiere mich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du gesagt, die Industrie fordert, der Staat müsse etwas tun.
So ist es, ja. Genau. Also die Industrie ist unisono auf dem Trip, wir brauchen neue Subventionen. In meiner Kommentierung, auch in dieser Zeitung, ich weiß, wir haben da auch unterschiedliche Meinungen, aber ich bin da ziemlich eisern, ich bin der Meinung, so ein Produkt muss aus sich heraus den Menschen überzeugen. Wir haben nämlich nicht das Wählscheibentelefon verboten, als das Smartphone mit den Tasten kam. Die LED hat die Glühbirnen vertrieben.
Genau, Pferde sind nicht verboten worden,
auch das stimmt.
Ja.
Und das Elektroauto aus sich muss wettbewerbsfähig werden und das wird es nicht so schnell. Ich weiß nicht, was in der Zukunft ist, aber das wird es jedenfalls im Moment nicht so schnell.
Und zwar wegen zwei Faktoren nach wie vor.
Wie erhofft.
Erstens Preis, zweitens
Leistungsfähigkeit. Genau. Ja, ist ja nicht nur Reichweite, ist ja auch Ladegeschwindigkeit. Ja,
hängt zusammen. Ne?
Und alles das. Ja. Und Preis, da war auch die Hoffnung, dass die Akkus schneller billiger werden und das ist eben auch nicht der Fall. Es gäbe vielleicht noch einen dritten und vierten Faktor, nämlich die Rohstoffversorgung. Da müssen wir uns auch sicherlich Gedanken machen als Europa. Und der Strompreis in Deutschland ist prohibitiv teuer unterwegs.
Ja.
Ja, also wenn du unterwegs nicht unter 65 Cent die Kilowattstunde laden kannst und zum Teil bis an 1 Euro rankommst.
Das ist so?
Ja. Ist das fürs Schnellladen unterwegs natürlich auch was die Laune verdirbt.
Woher kommen eigentlich, nur ein ganz kleiner Exkurs, diese unglaublichen Preisunterschiede, schon ein Unterschied, ob an 1 Euro oder 65 Cent?
Ja, also auf der einen Seite hängt es mal dran, ob du spontan lädst oder mit einem Vertrag. Also man kann ja den Menschen immer nur raten, ihr müsst einen Vertrag abschließen, so wie das mit Telekom-Leistungen auch ist.
Ja.
Ja, und dann haben auch verschiedene Anbieter verschiedene Preise. Ob man ADAC-Mitglied ist, spielt eine Rolle zum Beispiel. Dann kann man mal einen Discount raushandeln oder über einen Autohersteller, über eine Promotion. Es gibt verschiedene Sachen. Gar keine Transparenz übrigens, weil die Preise an den Säulen nicht dranstehen. Sehr unerfreulich. Auch da großes Frustrationspotenzial und Nachholbedarf, finde ich. Aber insgesamt ist es teuer. Wir haben wieder einen Zulassungsplus unter den Dieselmotoren, wo wir dachten, dass die eigentlich
die ja auch aus immer mehr Modellen rausgenommen werden.
Ja, aber sie werden wieder gefragt. Mhm. Leute, die längere Strecken fahren, ärgern sich, dass die Angaben 500 Kilometer sind und tatsächlich schaffen sie dann 270 oder sowas. Dass diese ganzen Normangaben nicht stimmen, dass die Ladezeiten nicht stimmen, weil die abhängig sind von der Außentemperatur, von wie viele Leute an der Säule stehen und so weiter. Wer sich täglich damit beschäftigt, mit so einem Auto unterwegs ist, kennt alle diese Fälle. Mir sagte auch letztens einer, der ein Auto fährt, irgendwas ist immer. Das ist wie bei der Bahn, irgendwas ist immer.
Ja, das willst du ja eigentlich beim Autofahren nicht haben.
Wenn du Zeit und Geld hast und einen besonderen Lebensentwurf hast, finde ich, kann man das gut machen. Ich fahre auch gerne Elektroautos. In der Stadt finde ich sie auch super, weil sie eben keinen Krach machen und weil der Anzug an der Ampel schön ist und alles irgendwie angenehm ist. Aber also mir sind die Anschaffungskosten zu hoch, mir sind die Stromkosten zu hoch und ich kann mir halt auch kein Zweit- oder Drittauto zu Hause hinstellen, sondern eigentlich nur ein Erstauto. Dann gucke ich auch auf den Preis. Und so, dann kommt noch die Frage hinzu, ihr habt vielleicht ein Reihenhaus, ne, oder ein Einfamilienhaus. Das heißt, ihr könnt auch eine Wallbox hinstellen. Ihr habt einen Parkplatz vor der Tür. Das heißt, es passt besser in eure Lebenswelt, als wenn ich in der Frankfurter Altstadt wohne.
Ist und selbst bei uns in dem Setup gar nicht so einfach.
Nicht laden
muss
kann.
Sich mit der Nachbarschaft erstmal einigen, auch wenn in den Gesetzen was anderes steht, willst du ja vielleicht keinen Krieg. Aber im Mehrfamilienhaus ist es noch schwieriger.
So, also alles in allem das, was die Politik, als sie beschlossen hat, wir müssten 2035 aus der Neuzulassung von Verbrennungsfahrzeugen aussteigen, glaube ich, nicht zu Ende gedacht hat. Oder es war eben ein Hoffnungswert. Und wir müssen heute sagen, im Jahr 2024, von dem Hoffnungswert geht nichts auf. Es war die Projektion, 2030 15 Millionen Elektroautos auf dem Markt zu haben. Wir haben jetzt 1,4 Millionen. Wenn wir mit dem Tempo weitermachen, kommen wir vielleicht auf 7 oder 8. Also alles weit hinter den Zielen zurück, plus den Leuten laufen die Kosten weg. Was passiert? Sie behalten ihre Autos länger. Wir haben mittlerweile ein, weißt du, wie das Durchschnittsalter ist in der jetzt in
Deutschland? Ich wusste es mal, es ist hoch, ich rate jetzt, ich sage 8 Jahre.
Es ist 10,3 Jahre mittlerweile. Und das ist auch ein Umweltdesaster. Weil wenn die Leute die älteren Autos, Euro 5 oder ältere Autos behalten, die haben höhere Schadstoffausstoße, dann wäre das natürlich ein großer Hebel, wenn sie jetzt schon mal auf neue Autos umsteigen würden. Auch von mir aus mit Verbrennungsmotoren. Aber die Leute sind total verunsichert. Und ganz ehrlich, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als mich mit Autos beschäftigen und habe trotzdem keine gescheite Antwort.
Ja.
Ich sage den Leuten immer, wir müssen uns ganz genau zusammensetzen und überlegen, was passt in dein Leben. Und dann kommt das Nächste, dann liest du Meldungen, Restwerte von den Elektroautos verfallen, so schnell kannst du nicht gucken. Die Autos stehen wie Blei, sie haben lange Standzeiten im Handel. Das verdirbt den Menschen die Laune.
Ja.
Die haben das Vertrauen verloren.
Ja, das ist die maximale Verunsicherung. Nun ist es so, wir hatten jetzt die Tage auch ein Interview mit dem Ford Deutschland-Chef Martin Sander. Und der hat dem Kollegen Tobias Piller gesagt, sinngemäß, dass das eigentlich nur in Deutschland so schlecht geredet werde, das Elektroauto, ist da was dran?
Naja, ich habe eine französische Familie, in Frankreich sieht es nicht anders aus. In den osteuropäischen Ländern sind die Zulassungszahlen quasi nicht existent. Ich verstehe, dass jemand wie Ford, die haben das ganze, die ganze Fabrik umgebaut auf Elektromobilität und wollen mit ihrem Explorer kommen und haben alles auf diese Karte gesetzt, wie VW ja unter Herbert Diess auch, unter dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden. Die Firmen haben natürlich Angst, die haben viel, viel Geld da drin. Sie sind voll investiert, die ganze Modellpalette ist dahin ausgerichtet und das Ding fliegt nicht. Und jetzt kommt die große Frage, bleibt die EU, wir kriegen im Sommer eine neue Kommission, ne? Ist doch, glaube ich, wird jetzt im Juni oder was, wird die neue Kommission zusammengesetzt, wird an dem Verbrenner ausgewackelt, wird zumindest an den Strafzahlungen auf dem Weg dorthin gewackelt, was ich für richtig befände. In welcher Form kommt denen denn ihre Investitionssicherheit abhanden? Auf der anderen Seite, wenn der Kunde nicht mitzieht, laufen wir in ein Dilemma rein. Und natürlich kannst du sagen, ja, wenn das Verbot bleibt, dann wird schon 2035, wenn nichts anderes mehr gekauft werden kann, werden die Leute schon Elektroautos kaufen. Aber Frage 1, schaffen wir dann die Infrastruktur, dass jeder auch die Freiheit, die Mobilität erhalten kann? Gibt es heute keine Antwort drauf. Zweitens, wann kommt der Ketchup aus der Flasche?
Also mir hat vor einiger Zeit ein IHK-Präsident unter 3 gesagt, Herr Knob, wissen Sie was, wenn wir so weitermachen, sieht es jedoch in 40 Jahren so aus wie in Kuba. Jeder fährt seinen letzten Verbrenner, den er hat.
Hey, die haben tolle Autos da.
Bis er auseinanderfällt. Und also der war maximal kritisch.
Ja. Also es gibt viele Leute, die frustriert sind, aber am meisten tut mir eigentlich die Autoindustrie mittlerweile leid. Sie ist mit Schuld daran, denn denken wir zurück, als das Verbrennerverbot beschlossen wurde und auch als die Reduktionen beschlossen wurden. Wir haben 2025 -15%, 2030 sind wir in die Verhandlungen gegangen, also für 2030, das war vor 4 Jahren oder so, mit -30%. Und ich weiß noch, dass die Bundesumweltministerin zurückgekommen ist und hat gesagt, super, wir haben -37,5 ausgehandelt. Das heißt, sie haben noch einen oben drauf gepackt. Und die Autoindustrie war ohnmächtig, sicherlich auch im Zuge des VW-Dieselbetruges, wo alle gesagt haben, uns hört keiner mehr zu. Es wäre aber gut, sie hören mittlerweile zu, damit solche Situationen auch wahrgenommen werden, wie VW es jetzt erlebt in dem Werk da in Ostdeutschland, in Emden. Mhm. Es geht eigentlich Emden nur denen
halt. Emden lebt eigentlich seit Jahrzehnten vom Passat. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Der ist allerdings jetzt weg.
Ne? Ja, schon, aber das ist ja genau der Punkt. Also das ist ja nur, um zu verdeutlichen, was für eine Gefahr da droht, wenn jetzt das Nachfolgemodell, was wird denn da produziert, die ID7?
Das war die Idee, ja.
Also wenn das nicht fliegt?
Ja, na klar. Die haben Riesenprobleme. Etwas besser geht's, glaube ich, denen, die darauf gesetzt haben, auf laufenden Bändern die Elektroautos mit einzuspeisen und dort so weitgehend flexibel zu sein. Aber das ist ja natürlich alles keine Lösung, die eine Investitionsentscheidung, die Autoindustrie trifft ja Entscheidungen 15 Jahre im Voraus, 10, 15 Jahre im Voraus. Da wird entschieden, welche Werke bekommen welche Autos bauen wir überhaupt. Auch wenn die Zyklen vielleicht etwas kürzer werden, aber 5 bis 7 Jahre sind sie immer noch. Ne? Plus dann jetzt die Frage, was machen wir mit den chinesischen Neuankömmlingen, die hier auf Massen, den Markt drängen. Noch nicht in Massen, aber die werden aber, so kommen, wie die Koreaner und vorher die Japaner auch gekommen sind. Also ich finde,
hier in Frankfurt sieht man schon ziemlich viele obskure chinesische Marken auf den Straßen. Keine Ahnung, ob das alles Vertriebszulassungen sind, aber.
Ja, das KBA, das Kraftfahrtbundesamt zeigt, die Zahlen ja so groß sind die noch nicht, aber die würde die ernst nehmen. Ich habe ein paar Autos von denen auch gefahren, war in China, habe mir was angeguckt von BYD. Die betreiben das sehr seriös, mit einem hohen Tempo, mit einem hohen Ehrgeiz. Vielleicht hier und da auch mit etwas unfairen Mitteln im Markt. Darüber wird ja auch geredet. Aber jedenfalls hat die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie, die europäische Autoindustrie hat hier ganz schön was auszuhalten im Moment. Ich glaube ja, dass das gute Produkt sich durchsetzt und wir haben 100 Jahre oder 125 Jahre Erfahrung im Automobilbau. Das wird nicht einfach weggefegt. Aber die Politik wird hier besser hinhören müssen. Denn mit den Vorgaben, die wir jetzt haben und einem Kunden, der nicht mitzieht, weil es eben nicht so in sein Leben passt wie ein Verbrennerauto, was er heute hat, das wird eine schwierige Sache.
Nun sind, also Tesla baut ja 100%ig Elektroautos von Anfang an und die ID3, 4, 7, was weiß ich, Serie von Volkswagen ist ja auch eine reine Elektroauto-Variante. Aber es gibt ja auch noch die Plug-in-Hybride, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben, die so ein bisschen in Verruf geraten sind. Wohl auch, weil sehr viele Leute, die sich die zuerst angeschafft haben, sie doch eigentlich eher seltener an der Steckdose hatten. Und dann ist es natürlich ein sehr ineffizienter Antrieb. Aber könnte das als Brückentechnologie nicht möglicherweise doch eine längere Lebensdauer haben, als man glaubt? Wenn man sich so anschaut, die jüngsten Produktankündigungen, da ist eigentlich immer mit dabei, dass es mehr Plug-in-Hybride gibt und dass die Leistungsfähigkeit ausgebaut worden ist. Egal, ob das jetzt bei einem Audi, bei einem VW, bei einem Ford, wo auch immer ist. Das heißt, hat diese Technik doch noch ein längeres Leben, als wir vielleicht noch vor einem halben Jahr gedacht haben?
Also du kannst es so rum argumentieren und sagen, du hast das Beste aus zwei Welten an Bord oder das Schlechteste von zwei Welten. Tatsache ist, dass die Autos im reinen Elektrobetrieb mehr verbrauchen, deutlich mehr verbrauchen als ein wirkliches Elektroauto und im Benzinvertrieb, es ist ja meistens Benzinbetrieb, mehr verbrauchen als ein effizienter Benziner. Die kommen aber auf elektrische Reichweiten von locker 70, 80 Kilometern.
Das und damit für die Stadt
kann man den Pendelverkehr komplett elektrisch abdecken. Das ist ganz gut. Aber sie sind natürlich teuer. Sie haben beide Techniken an Bord. Es ist auch übrigens nicht ganz trivial, diese Antriebe mitsamt dem Getriebe aufeinander abzustimmen, dass sie harmonisch fahren, dass man einen guten Druckpunkt auf der Bremse hat zum Beispiel. Das sind Unterschiede, die man merkt. Oder auch im Anfahrverhalten. Und auch, dass die Autos gut laufen, wenn sie keinen Strom haben. Denn die laufen in der Regel besser, wenn beide Motoren oder beide Antriebe zusammenwirken und nicht der Benziner alleine, der ja manchmal ein wenig unterdimensioniert ist. Also ob das in die Zukunft trägt, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man es konsequent zu Ende denkt, muss man sagen, man muss zum elektrischen Antrieb. Aber da müssen die Kosten deutlich runter und die Leistungsfähigkeit muss rauf. Und ich finde übrigens auch, da betreibt die Industrie so ein bisschen ein Selbstbetrug oder auch ein Betrug am Kunden. Denn die Leistungsdaten, die da angegeben werden, ja, innerhalb von 20 Minuten können sie weiterfahren, haben 300 Kilometer drin und so weiter.
Auf den Webseiten,
ja, das stimmt ja alles vorne und hinten nicht. Und die Abweichungen sind so gigantisch. Die liegen bei mindestens 30% und im Winter noch mehr. Ich finde, da müsste man mit ehrlicheren Angaben arbeiten. Ich weiß, das sind diese berühmten WLTP-Normen, die machen die Vergleichbarkeit. Aber man darf nicht vergessen, wir hatten vorher diesen berühmten NEFZ-Zyklus und da wurde dann auch der Industrie damals vorgeworfen, ja, mit dem habt ihr uns doch betrogen.
Genau.
Da habt ihr geschummelt, sagen wir mal so. Der war natürlich auch, der war ja nur im Labor und der war auch dazu geschaffen, Vergleichbarkeit unter den Modellen zu schaffen. Das ist jetzt hier auch der Fall. Aber die Abweichung beim Elektroauto ist so drastisch und wenn du Außentemperaturen hast von, sagen wir mal, um die Gefrierpunkt oder darunter noch viel mehr, ich glaube, da muss man ehrlichere Angaben machen, damit die Leute nicht frustriert sind. Die steigen dann da ein im nächsten Winter und sagen, ja, Moment mal, da standen eben noch 300, jetzt sind es 200 Kilometer und wenn ich unterwegs lade, soll ich nur auf 80% des Akkus laden, weil der das sonst nicht mag, der nimmt dann Schaden. Dann bin ich bei unter 200 Kilometer Reichweite oder ich fahre einen riesen Akku durch die Gegend, 2,5 Tonnen Gewicht, wollen wir auch nicht so gerne haben, damit ich wenigstens 300 Kilometer weit komme. Das ist doch nichts, was den Leuten Spaß macht.
Lass uns noch kurz über eine weitere Technologie sprechen, weil irgendwo ist es dann ja schon so, dass man dann da sitzt und sich fragt, was man machen soll. Ist dann, wenn man eben doch beim Verbrenner oder irgendeiner Kombination desselben bleiben muss, ein Vollhybrid eine bessere Lösung? Müsste man vielleicht auch noch mal kurz erklären, was das eigentlich ist? Es hat halt keine Steckdose dran.
Hat einen kleinen Elektromotor, einen kleinen Akku an Bord. Die Japaner betreiben das. Das ist ja eigentlich das Toyota-Prinzip seit ewig. Da ist das Fahrvergnügen meistens so mittel. Aber die Dinger sind erstaunlich effizient. Ja, die haben natürlich einen etwas engeren Bereich, wo sie super arbeiten, aber das machen sie mittlerweile in einer ganz schönen Perfektion. Ich habe das früher nie gemocht. Es hängt auch meistens noch ein bestimmtes Getriebe dran, was die Sache noch ein bisschen langweiliger macht. Aber da zeigen sich ganz gute Fortschritte.
Also damit fährt man in der Stadt dann, wenn man das richtig macht, weitestgehend elektrisch?
Naja.
Oder elektrisch also, unterstützt? Oder
ja, man fährt immer elektrisch unterstützt, an. Man fährt elektrisch an und ein paar Meter. Aber es gibt dann Anzeigen in den Autos, die zeigen dir, wie hoch der Anteil war des elektrischen Fahrens. Auch wenn du auf die Ampel zurollst, ist der Motor dann aus und so. Da wundere ich mich manchmal, wenn du wirklich nur im Stadtverkehr bist, kommst du auf so 60% Anteile. Und da merkst du auch, wie oft man halt anfährt und alles so kurz ist. Also das ist auch eine Alternative. Es gibt mittlerweile so eine Breite an Angebot, dass ich fast sagen würde, es gibt für jeden unterschiedlich was. Man müsste sich vorher überlegen, was ist unser Haupteinsatzgebiet? Und für die 2-3 Mal, wo es dann anders ist, sei es Urlaub oder ich muss mehr Leute rumfahren oder so, nehme ich halt die Nachteile in Kauf. Woran ich nicht glaube, ist, dass man dann für einen Urlaub sich bei einem Autovermieter dann einen großen Wagen mietet, denn den wollen im Juli alle und im Winter wollen alle einen mit Allradantrieb. Das wird nichts taugen. Und die Menschen wollen, glaube ich, auch einfach ihr Auto vor der Tür stehen haben. Alle Abo-Modelle, alle Carsharing-Modelle fliegen nicht.
Batterieaustauschmodelle.
Geht auch. Ja, NIO macht das, ne? Das sind die einzigen, die
Renault hat es erfunden. Früher noch unter Carlos Ghosn, ganz früher, oder?
Nee. Haben die mal ausgetauscht?
Ich glaube, die haben mal
also es gab Venture mal
in Israel gehabt.
Ja, Shai Agassi war das mit Better Place.
Das war Shai Agassi, genau.
Better Place. Ja. Der hat das dann auch nicht hingekriegt. NIO probiert es jetzt. Also, Akku ist das teuerste am Auto. Du willst einen verlässlichen haben. Und wenn sagen wir es mal so, wenn es die Technik irgendwann mal schafft, dass wir in 15 Minuten 300 Kilometer nachladen können, glaube ich, ist alles auch gewonnen. Die 15 Minuten kann man sich nehmen und schön wäre es eigentlich auch, wenn man 500 Kilometer echte Reichweite hätten, damit ich wenigstens von Frankfurt nach München mal durchfahren kann, was ich heute mit keinem Auto schaffe, es sei denn, ich fahre 80 hinterm Lastwagen her. Das passt einfach nicht ins Leben. Du wirst die breite Masse der Leute nicht überzeugen können, wenn du nicht mal so eine Strecke hinkriegst und dann sagst, wo sie auf die Toilette gehen und wieder zurückkommen. So, aber heute wartest du 40 Minuten zum Nachladen und das ist einfach zu lang.
Das ist zu lang. Sag mal, so ein neuer Audi Q6 e-tron oder so ein Macan schafft das auch nicht von Frankfurt nach München?
Ja, vielleicht knapp. Ja, also 400 Kilo. Ich habe jetzt gerade das SUV von Mercedes EQE gehabt. Der hat jetzt dann 96 Kilowattstunden Akku drin, also einen richtig großen. Mhm. Das ist eigentlich so das Größte, was im Moment so ist. Und mit dem habe ich mit sehr sparsamer Fahrt 390 Kilometer geschafft. Ja, also nicht, wenn du 140 fährst, dann reicht es nicht. Und ich finde, das ist schon eine Geschwindigkeit, die man auf einer Langstrecke haben müsste. Jetzt werden die Befürworter sagen mir wieder, ja, wie oft fährst du nach München und so weiter. Aber ja, ich weiß schon, dass ich die meiste Zeit in der Stadt oder im Umland rumfahre. Wir wohnen 20 Kilometer außerhalb von Frankfurt.
Aber weißt du, tatsächlich ist es so, in meinem Alltag ist es gar nicht so selten, dass ich an einem Tag mal vielleicht sogar mehr oder weniger spontan nach Köln hin und zurück fahren muss.
Ja, oder hin und zurück klappt dann schon
mal nicht. Ja, eben, dieses und zurück. Und wenn ich zwischendurch da nicht laden kann, also ne, oder das eigentlich nicht eingeplant ist, da aufzuladen, und auch die Suchzeit dafür nicht eingeplant ist oder nach Dortmund hin und zurück oder so, das funktioniert, das geht nicht auf, nach wie vor nicht.
Also jetzt hat der Ford-Chef ja, glaube ich, bei uns in der Überschrift gesagt, wir reden die E-Mobilität kaputt. Ja. Deswegen auch an dieser Stelle ganz deutlich nochmal das Gejammere über die Infrastruktur unterwegs, also alleine das Vorhandensein.
Ja, da sagt er ja auch, an den Autobahnen wäre es ganz gut.
Halte ich für übertrieben. Ja, ja. Wir sind viel mit Elektroautos unterwegs. Ich war jetzt sogar mit einem auf einer richtigen Langstrecke. Wir sind von Frankfurt nach Cannes gefahren, durch die Schweiz durch, waren auf dem Autosalon in Genf und sind dann weiter an die Côte d'Azur gefahren. Und das, ja, wir sind halt an zwei Stellen mal gestrandet. Da gab es die Ladesäule nicht, die eine war kaputt. Mhm. Also mit sowas muss man immer noch rechnen, aber es hat funktioniert. Es hat alles länger gedauert als geplant. Man braucht eine gute Routenführung im Auto. Ja, es gibt,
kann man sich auf sowas inzwischen verlassen?
Ja, wenn du einen Mercedes oder einen BMW hast oder Audi, die haben super Routenführungen. Es gibt auch Autos, die haben sie nicht. Ich lasse die jetzt hier mal weg. Ja. Die taugen nichts. Also ich halte eine ausgefuchste Routenführung, eine dynamische auch, für unabdingbar. Und dann kann man das wirklich machen. Man braucht ein bisschen länger, man braucht Ruhe und muss ein bisschen umdenken. Ich habe das war an einem Sonntag, da habe ich an der Ladesäule in einem Industriegebiet gestanden. Das ist jetzt nicht so sexy, gell? Da stehst du neben einer stillstehenden Waschanlage und lädst da eine Dreiviertelstunde, machst halt irgendwas, Mails oder guckst Faznet-Nachrichten oder so.
Ne? Das geht ja immer.
Aber ja, ne, dann stellt man sich ein bisschen um und wenn man nicht Hektik hat, dass hinten ein Termin dran drängelt, finde ich, kann man das alles gut machen. Also das geht schon. Nur man muss bereit sein, diese Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Und ich glaube, dass es Early Adopters gibt, die sagen, kein Problem, mache ich. Mm. Und die dann vielleicht auch das Geld haben und sich es leisten können und wollen. Nur du kriegst die Leute in der Breite nicht. Ja. Und die VWs dieser Welt, Opel und Ford, die brauchen doch die Masse.
Ja.
Und am Schluss brauchst du brauchst einen VW Golf, gut ausgestattet, 400, 500 Kilometer Reichweite, Ladezeit unterwegs, 15 Minuten für 30.000 Euro.
Den gibt es nicht,
noch den lange gibt's nicht. Den gibt es auf Weiteres nicht.
Jetzt steht hier auch in dieser Woche noch eine andere Überschrift. Autoindustrie wieder etwas optimistischer, weil bessere Exportaussichten heben die Stimmung. Das stimmt dann aber auch irgendwie. Also das hast du schon mal einfließen lassen. Das deutsche Auto ist deshalb noch lange nicht am Ende.
Ja, das glaube ich sowieso nicht. Ich halte viel vom deutschen Auto, denn egal wo du auf der Welt hinkommst, alle sagen, ich möchte einmal im Leben Porsche, Mercedes, BMW, Audi fahren. Das ist, du siehst doch, es ist ganz egal, ob du in Afrika bist, in Asien, in Amerika, Südamerika, da kriegen die leuchtende Augen.
Die Marken ziehen.
Ja, die Marken ziehen und die müssen wir auch verteidigen. Wir haben die Tradition und wir haben die Marken und wir können auch, also der deutsche Ingenieur, der kann Autos bauen, der kann Fahrwerke bauen. Dass ein Fahrwerk vollkommen egal ist in einem Elektroauto, glaube ich nicht. Mhm. Und Tesla hat angefangen, alles reduziert und einen Bildschirm gemacht, fanden die Leute super cool. Heute steigst du in egal welches China-Auto ein, es hat einen Bildschirm und sonst nichts.
Also alles völlig austauschbar.
Mich ödet das jetzt schon an.
Macht Audi ja zum Beispiel völlig anders.
Ja, oder? Und ich glaube auch zu Recht, da muss die Industrie sich was anderes einfallen lassen, als ich stelle ein iPad in die Mitte und das war's. Ja. Das schafft zu wenig Atmosphäre, das ist mal eine Weile cool. Aber dann wird sich das wird sich wieder ändern und da wird sich Charakter rausbilden müssen Und da vertraue ich denen natürlich schon. Und du merkst, ob du einen elektrischen Porsche fährst oder einen elektrischen irgendwas, der Porsche fährt um Längen besser. Und ich glaube nicht, also ich glaube schon, dass es in der breiten Masse vielleicht egal.
Also nicht nur auf Nürburgring merkst du das, sondern du merkst es auch auf der normalen
Natürlich Straße. Natürlich merkst du es auf der normalen Straße. Und ich glaube nicht, dass das allen Menschen völlig egal ist. Es kann sein, dass die Leute nicht sagen, ich kaufe das, weil der ein Fahrwerk hat, sondern die setzen sich rein und denken, wow, der fährt ja gut und wissen gar nicht, warum. Müssen sie auch nicht. Aber wenn sie es spüren, warum, oder der riecht schöner oder fasst sich besser an oder das passt einfach irgendwie zusammen. Ein Auto ist mehr als die Summe seiner Teile. Und diese Kunst, die können die Deutschen, glaube ich, so gut wie niemand anders auf der Welt.
Dass das Auto per se weiter gefragt bleiben wird,
ist doch keine Frage. Also ich glaube, 68% oder sowas der Mobilität läuft mit dem Auto.
In einer Stadt wie Frankfurt sind immer mehr zugelassen, also bei allen Fahrraddiskussionen die Zahlen.
Ja, und auch bei allen Versuchen, es irgendwie Parkplätze wegzunehmen, Blumenkübel und aufzustellen. Von wegen,
die und Kinder so weiter. Interessieren sich nicht mehr für Führerscheine und so.
Das Wir haben die höchste nehmen. Anzahl, habe ich gerade bei uns gelesen, letzte Woche, die höchsten Anmeldungen in den Fahrschulen in der Geschichte, glaube ich.
Ist auch die höchsten Durchfallquoten, ja, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, aber gut, irgendwann werden sie schon bestehen. Also das ist auch wieder Quatsch.
Also ich glaube, die Zuneigung zur individuellen Mobilität ist ungebrochen. Das Auto spielt da die dominante Rolle. Ich bin übrigens da nicht blind dafür, weil ich finde schon, dass eine Stadt lebenswert ist, wenn sie Parks hat, wenn sie Fußgängerbereiche hat, wenn man in der Eisdiele draußen sitzen kann und nicht alles dem Auto untergeordnet wird. Aber ich habe auch eine sehr betagte Mutter, der ich die Frage beantworten muss, wie kommt meine Getränkekiste nach Hause? Kann man ja sagen, lasse dir doch liefern. Ja, aber dann zahlen wir halt da den Aufpreis. Irgendwo beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja. Also das Auto bleibt zentrale Mobilitätslösung in Deutschland, in Frankreich, in Italien, wahrscheinlich überall in Europa, in Amerika sowieso. Deswegen brauchen wir Antworten, wie wir mit dem Auto leben, nicht gegen das Auto leben und wie das Auto immer weniger Umweltbelastungen von sich gibt.
Die ja auch nicht ausschließlich mit der Energie des Antriebs zu tun haben.
Nein, aber schon viel, natürlich. Und wahrscheinlich, also ich wüsste nicht, warum am Elektroauto auf lange Sicht was vorbeiführen sollte. Ich glaube nicht, dass das eine vorübergehende Erscheinung ist, auch weil irgendwann das Öl wahrscheinlich doch mal aufgebraucht sein wird. Auch wenn wir seit den 70ern glauben, dass wir Peak Oil erreicht haben, wir erinnern uns an die autofreien Sonntage. Aber ich glaube schon, dass man da eine Lösung braucht, aus erneuerbaren Energien Antriebe zu schaffen. Ob das am Schluss
Wasserstoff
E-Fuel, sonst irgendwas ist. Ich würde das nur gerne den Ingenieuren und der Industrie überlassen und nicht, dass die Politik es uns aufoktroyiert. Und das ist eine Fehlentwicklung in der Politik in Europa, die ich für fatal halte.
Zum Wasserstoff gibt es übrigens eine spannende The Economy Podcast Folge mit dem Kollegen aus deiner Redaktion, Johannes Winterhagen, zum BMW X5 Wasserstoff. Wer sich da ein bisschen reinbohren möchte, was da der Stand der Dinge ist und was man da schon kann und erwarten kann und wo die Hürden sind, dem sei empfohlen. Ich verlinke das aber auch nochmal in den Shownotes natürlich, sich das anzuhören. So, und jetzt haben wir dein Plädoyer gehört, Holger, und jetzt zitiere ich aber nochmal einen Wolfsburger Produktionsmanager zum Standort Zwickau. Der sagt nämlich in dem Stück, das wir schon angesprochen haben, wofür Christian Müskens in Zwickau war, Zitat, das größte Risiko für den Standort ist, dass die CO2-Vorgaben der EU entschärft und das Verbrenner aus im Jahr 2035 gekippt werden, Zitat Ende. Das passt ja jetzt nicht so ganz zu dem, was du jetzt erhoffst, also jedenfalls nicht für Zwickau. Denn er begründet das auch, dass VW ein Diesel- oder Benzinmodell in diese Fabrik zurückbringe, sei wegen der hohen Umbaukosten nahezu ausgeschlossen.
Ja, das passt perfekt in unsere Argumentation, finde ich. Nämlich klar, die haben das Werk voll auf Elektromobilität umgestellt und wenn jetzt da Druck vom Kessel genommen wird, dann kaufen sie ja vielleicht noch weniger. Aber die einzige Antwort, die ich bis jetzt höre von einigen Experten, sogenannten Autopäpsten und auch aus der ganzen Industrie ist, aus sich heraus schaffen wir es nicht, also brauchen wir neue Subventionen. Und Subventionen stehen wir in der FAZ ja sowieso skeptisch gegenüber. Vielleicht kann man eine Technik anschieben damit. Da könnte ich mich vielleicht auch noch mit anfreunden. Mhm. Aber nun haben wir sie ja eine ganze mit Weile viel angeschoben.
Ja.
Und ich würde sagen, wenn das Geld knapp ist und wenn ich Herrn Lindner richtig verstehe, womit ich den Finanzminister meine, nicht unseren Geschäftsführer, wenn ich Herrn Lindner richtig verstehe, haben wir nicht so viel Geld übrig und wir wollen auch die Staatsschulden nicht weiter nach oben treiben. Ah. Und dann ist das Geld im Moment bestimmt in Bildung, in Fachkräfteausbildung und wahrscheinlich auch in Verteidigung besser aufgehoben als in der Förderung von Elektroautos. Und übrigens, der letzte Satz in diesem Artikel ist der Busfahrer, der dort die Mitarbeiter zum Werk bringt. Und ich weiß ihn jetzt nicht ganz auswendig, aber du kannst vielleicht nochmal gucken. Der sagt, ich kann das alles gut verstehen, aber ich will auch nicht, dass die Politik uns den Weg vorschreibt.
Ja.
Guter Mann.
Ja gut, also Technologieoffenheit ist natürlich auch das Mantra dieser Partei, dem unser Finanzminister vorsteht. Mal schauen, ob er sich damit durchsetzen kann in dieser Ampelkoalition und in der EU und wo auch überall. Ich danke dir für deine Zeit, lieber Holger.
Sehr
ich weiß
gerne.
Jetzt immer noch nicht, was für ein Auto, vor allen Dingen von was für eine Technologie da dann meinem jetzigen Modell folgt. Es ist schade eigentlich, dass man es abgeben muss. Man könnte es in der Tat noch viele Jahre länger fahren. Ist ein toller Diesel drin. Nun gut, seufzt und vor der Entscheidung stehen halt viele andere auch und dass es halt zum Dilemma geworden ist, dass keine rechte Freude mehr bereiten will, ist schon schade, weil eigentlich sollte man sich über sowas, so eine Anschaffung ja auch freuen.
Ah ja, das in der Tat. Und so ein Neuwagen ist auch toll, er riecht schön.
Ja, eigentlich schon, wobei tatsächlich ist es ja so, dass sie auch nach 4,5 Jahren noch immer noch ziemlich gut riechen. Das ist auch ein Problem der Industrie. Diese Autos halten ja auch irgendwie länger als früher.
Ja, ist gut.
Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse, für Ihre Zeit, fürs Zuhören und Ihre Unterstützung. In der nächsten Woche sind wir wieder da. Über das Thema lasse ich mich selber überraschen. Dieses Mal fand ich es sehr schön, dass du, lieber Holger, spontan zugesagt hast, weil die Meldungen in dieser Woche rund um die Elektromobilität und die Autoindustrie doch spannend genug waren, um darüber zu reden.
Ja, hat mich gefreut.
Danke.